Ein frohes und gesundes 2026 und ganz herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge Gesund gefragt. Alex und ich, wir freuen uns mega, dass ihr wieder dabei seid. Das zeigt uns, ihr seid bereit, in diesem Jahr mit uns durchzustarten. Vielleicht ganz viele Vorsätze oder einige gute Vorsätze, die gut umsetzbar sind, auch wirklich durchzuziehen. Darum ging es ja letzte Woche. Und wir möchten euch natürlich Stück für Stück begleiten. In Sachen Ernährung, in Sachen Fitness, also all das, was ihr braucht, um euch auch in diesem neuen Jahr einfach besser zu fühlen. Wir haben uns aber auch gedacht, es gab in den letzten 12 Monaten wirklich sehr, sehr viel Interaktion mit euch. Und die Highlights aus den letzten 12 Monaten, die möchten wir heute nochmal aufgreifen, nochmal so ein bisschen zurückblicken, um euch vielleicht auch eine gute Basis für 2026 zu geben.
Ja, Thorsten, absolut. Denn das ist ja uns ein riesengroßes Anliegen. Deshalb gibt es jetzt heute quasi einen leichten Rückblick auf das Jahr 2025, was waren so die spannendsten Fragen, was reinkam, was hat euch am meisten überrascht, wozu haben wir am meisten Feedback bekommen. Deshalb finde ich das ganz toll, dass wir uns das jetzt nochmal anschauen, aber freuen uns natürlich unabhängig davon auf ein ganz tolles Jahr 2026 mit all euren neuen Fragen, neuen Ideen oder was auch immer alles die Ernährungstrends so hochspülen mögen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nicolai.
Neben ganz viel Interaktion im vergangenen Jahr haben wir uns vor allen Dingen auch über einen sehr, sehr regen Austausch über Instagram gefreut. Denn Alex und ich, wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ihr uns ja unter Podcast Gesund gefragt auch bei Insta findet, uns da sehr, sehr gerne eure Fragen schicken könnt. Davon habt ihr wirklich sehr, sehr rege Gebrauch gemacht und das macht die ganze Sache auch wirklich so lebendig. Und eine Sache oder ein Thema war immer wieder dabei, das war nämlich Proteine, Eiweiß, wie viel, wie wenig, was ist das richtige Maß? Wir haben unter anderem über die High-Protein-Diät gesprochen, sogar eine Fernsehreportage dazu gedreht, Alex und ich. Und das war, glaube ich, eine Frage, die wirklich sehr, sehr prägnant war immer. Schadet eine eiweißreiche Ernährung den Nieren? Und darum wollen wir diese Frage heute nochmal aufgreifen.
Ja, ganz spannendes Thema, Thorsten, weil es hat sich einfach im Laufe der Jahre ja immer wieder zu neuen Themenaspekten entwickelt. Also früher gab es ja dann mal sowas wie Low Carb, dann gab es Low Fat, dann kam auf einmal High Carb, dann gab es die Varianten jetzt bezüglich High Protein, dann haben ganz viele gesagt, oh mein Gott, das geht ja nicht, was mache ich jetzt mit meinen armen kleinen Organen wie der Niere? Also es gibt einfach hier immer ganz viele Trends und um das mal ein bisschen aufzuklären. Was ist überhaupt der Gedanke dabei, weshalb könnte das überhaupt den Körper schädigen? Da geht es halt grundsätzlich um das Thema der Niere. Das bedeutet, habe ich ein Problem mit meiner Niere, könnte eine erhöhte Proteinzufuhr automatisch dazu führen, eventuell Schäden an der Niere zu verursachen. Jetzt muss man sich mal anschauen, ist das überhaupt relevant? Und ich habe mal so den aktuell letzten Stand der Wissenschaft rausgesucht. Thorsten, das sind dann aber sogenannte Übersichtsarbeiten. Übersichtsarbeit klingt erstmal komisch, heißt aber nur, man verschafft sich eine Übersicht über den aktuellen Stand der Wissenschaft zu einem Themenaspekt und sagt, okay, das ist anscheinend gerade allgemeiner Konsens auf der Welt, um es mal so einfach runterzubrechen. Und das ist eigentlich so die wichtigste Studie, die ist jetzt 2-3 Jahre alt, die man dafür so ranzieht. Und die hat nämlich auch belegt, dass Eiweißmengen bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag kein Problem sind. Und Thorsten, wenn du dir das vorstellst, das sind ja ungefähr, wären jetzt bei dir knapp 200 Gramm. Ne? Ich glaube, das kannst du dir vorstellen, dass das eine große Menge ist, oder?
Ja.
Da kannst du dir vorstellen, das musst du erstmal schaffen. Also ohne ein Supplement musst du dafür schon sehr, sehr viel proteinreiche Lebensmittel essen. Woher kommt das Ganze überhaupt? Also ich glaube, viele Leute haben das auch schon mal gehört oder haben davor Angst. Aber früher wurden halt die ersten Studien extra gemacht mit Menschen, die vielleicht eine Niereninsuffizienz, eine Schwäche haben, eine chronische Nierenerkrankung, Diabetes oder ähnliches. Und dort hat man halt gesehen, dass es eventuell das Fortschreiten der Erkrankung beschleunigen kann. Aber nicht beim Gesunden. Also, wenn ihr gesund seid, ihr keine Probleme habt mit Diabetes, mit der Niere, mit anderen Erkrankungen, die vielleicht durch eine erhöhte Proteinzufuhr negativ belastet sein könnten, braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Und wenn ihr im Normalbereich seid, und für mich sitzt ein Normalbereich von über 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 1,2, 1,5, ganz ehrlich, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Bitte immer weitermachen. Gar kein Problem.
Ich glaube, da haben wir jetzt gerade ganz vielen so ein bisschen die Sorgen und Ängste genommen. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich immer mal wieder zwischendurch meine Ernährung getrackt habe und das war wirklich unfassbar schwer, mit der normalen Ernährung tagtäglich auf die empfohlene oder für mich empfohlene Proteinmenge zu kommen. Also von daher kann ich das nachvollziehen, dass da schon eine Menge Arbeit nötig ist. Das Thema Zucker wird natürlich immer wieder diskutiert, in alle Himmelsrichtungen sozusagen. Und wenn wir jetzt mal den normalen Haushalt Zucker nehmen. Natürlich sagen viele Menschen so als Vorsatz auch fürs neue Jahr, ich möchte einfach schauen, dass ich weniger Zucker esse, weil der einfach so Entzündungen befeuert, das wissen wir alle. Die sagen dann, ach, dann nehme ich mal lieber Honig. Ich tue keinen Zucker in meinen Tee, ich nehme lieber meinen großen, schönen Löffel Honig oder es gibt ja diese extra gedrehten Holzlöffel, wo der so schön da reinfließt. Ich glaube, da müssen wir auch mal klären, ist das ein Mythos oder ist das tatsächlich so? Das war eine Frage aus 2025. Ist Honig tatsächlich gesünder als normaler Haushaltszucker?
Ja, Honig wird ja oft als die, nennen wir es mal, natürliche Variante oder gesündere Variante von Haushaltszucker gesehen und auch so beworben. Es geht ja auch so durch die Medien logischerweise. Erstmal besteht Honig grundsätzlich auch aus Einfachzuckern, Glucose und Fructose. Daraus besteht aber unser natürlicher Haushaltszucker auch in dem Moment. Also auch immer anteilig Glucose und Fructose. Thorsten, ist denn für dich vom gefühlten Wert her einfach so, ist für dich Honig gesünder oder sagst du, ach, ist eigentlich dasselbe, nur in flüssig?
Ja, also gefühlt würde ich zum Honig tendieren. Da ist natürlich auch ohne Ende Zucker drin. Ich glaube, ich würde dann zum Honig tendieren, wenn ich weiß, ich gehe zum Imker um die Ecke und hole mir da ein Glas und tue mir da mal so einen Löffel in den schönen heißen Tee, als wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir da so ein Glas aus dem Regal ziehe. Ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Zucker drin, also auch Industriezucker.
Okay, gut. Vergleichen wir jetzt erstmal nur den Zucker oder die Kalorien, rechnen wir es mal so um. Es ist fast gar kein Unterschied, Thorsten. Also Honig hat vielleicht 10-20% Maximum, je nachdem, was es für eine ist, weniger Kalorien als jetzt der klassische Haushaltszucker, aber mehr nicht. Also sparst du vielleicht 10% ein. Das ist jetzt leider nicht so der Game Changer. Das muss man mal leider außen vor lassen. Das heißt, den Aspekt haben wir schon mal abgehakt. Kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt. Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass das so schön entzündungshemmend, antibakteriell ist. Natürlich gibt es da solche Positivbeispiele wie so ein Manuka-Honig. Aber wenn man mal wirklich in die reine Theorie reingeht, also die ernährungswissenschaftlichen Fakten. Nur mal einen Vergleich zu haben, Thorsten. Ich habe mir extra mal drei Aspekte rausgesucht. Unterschied von, nehmen wir mal an Vitamin C, was da so drin ist. Wenn wir jetzt sagen, wir suchen uns mal gesunde Aspekte raus. Wir rechnen jetzt auf 100 Gramm, ne? Also keiner isst ja auch 100 Gramm Honig, das mal außen vor.
Wenn nicht so gut, aber, nee.
Unwahrscheinlich, aber nur mal um Rechenbeispiel zu haben. Honig enthält ca. 0,5 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm. Eine rote Paprika 140 Milligramm, also ca. das 300-fache. Und von einer roten Paprika esse ich vielleicht eher 100 Gramm als von Honig. Ne, ist jetzt nur mal so ein plattes Beispiel. Aber das kannst du mit ganz vielen Sachen machen. B-Vitamine haben sie vielleicht 0,01, Haferflocken 0,5. Also auch ein extrem hoher Faktor, wenn du jetzt in die Mineralien gehst, wie Kalium, enthält 50 Milligramm auf 100, eine Banane ca. 360 Milligramm. Also ihr seht, worauf ich hinaus möchte, es macht keinen Sinn. Ich kann total verstehen, dass ihr Honig toll findet oder es vielleicht für gesünder haltet und natürlich haltet, aber der Unterschied zum Zucker ist fast gar keiner. Und die tollen Inhaltsstoffe, die man dem immer zuschreibt, die werden traumhaft gut vermarktet. Man muss aber wirklich sagen, sind leider so minimal enthalten. Natürlich hat Zucker gar keine davon, braucht man sich zu verstreiten. Aber dies bisschen, da kann ich auch einmal von einer Paprika abbeißen und eine Blaubeere essen. Das wird nicht annähernd irgendwie reichen, um da irgendwie einen tollen Effekt zu haben. Tut mir total leid, den leider zu entzaubern.
Ich finde deine Vergleiche immer so herrlich schön, aber auch ernüchternd. Und du hast mir jetzt die letzte Biene-Maja-Romantik genommen gerade, Alex. Oh. Ja, Mensch, aber gut. Ich meine, bringt ja auch nichts, wenn wir schön reden. Und wo wir doch gerade bei den Kalorien waren, wir hatten in diesem Jahr auch eine Folge, wo wir mal die Frage aufgeworfen haben, ist eine Kalorie eine Kalorie? Ja, werdet jetzt ihr vielleicht sagen, aber man muss da schon unterscheiden und zwar nicht leicht, sondern ganz deutlich. Denn wenn wir uns die Kalorien in unterschiedlichen Lebensmitteln mal anschauen, haben wir da festgestellt in dieser Folge, das ist ja schon krass, also wie sich das unterscheidet. Und da hatten wir auch eine ganz, ganz tolle Frage, die uns über Instagram mal erreicht hat, nämlich zählt jede Kalorie aus Nüssen genauso wie Kalorien aus anderen Lebensmitteln?
Ja, super spannend, Thorsten, weil es macht nämlich wirklich einen Unterschied. Natürlich sagt man in der Theorie, genauso wie du es gerade eben schon angesprochen hast, eine Kalorie ist eine Kalorie, egal woher sie kommt. Ob das Zucker ist oder Fett ist, es ist eine Kalorie. Was aber das Entscheidende ist und das Spannende an Nüsse liefern natürlich sehr viel Kalorien einfach durch das Fett, was darin enthalten ist. Aber es gibt natürlich immer eine gewisse Art der Lebensmittelmatrix. Was bedeutet das? Das heißt, inwieweit das Ganze verdaut wird, verstoffwechselt wird Und bei Nüssen sorgt es nämlich dafür, wenn man diese Lebensmittelmatrix beachtet, das heißt, dass diese Bestandteile, wie zum Beispiel die Zellwände, die aus Ballaststoff sind, dieses komplette Aufspalten und Absorbieren der Fette aus den Nüssen verhindert. Das heißt, man weiß circa, dass diese Energie aus Nüssen nur so ungefähr 70-80% aufgenommen wird. Also du sparst ja schon ein bisschen was ein. Das sind immer noch ein fettiger Snack, um es mal so einfach runterzubrechen. Aber man weiß wirklich, dass so circa 20-30% davon verloren gehen. Einfach, weil sie in einer anderen Form der Verbindung sind, die der Körper nicht 1:1 umsetzt. Und deshalb kann man wirklich sagen, stimmt der Satz? Ihr spart 20-30%, wenn ihr Nüsse snackt im Vergleich zu den Chips meinetwegen als Beispiel.
Okay. Eine Sache ist mir so in Erinnerung geblieben, da haben wir beide mal verschiedene Lebensmittel auseinandergenommen, auch im Rahmen einer Fernsehreportage und einfach mal geschaut, was steckt da eigentlich so drin. Also da hatten wir beispielsweise mal den Müsli-Riegel und haben mal geguckt, wie viel gesund ist da eigentlich drin. Und dann, was mich sehr überrascht hat, hatten wir uns mal Fruchtjoghurt angeschaut und es gibt ja so diese ganz kleinen Joghurts, die auch sehr gerne dafür beworben werden, den Kindern das mit in die Kita oder in die Schule zu geben. Und da denken die Eltern ja immer so, tu mal unserem Kind mal was Gutes, nimmst du mal so eine Ladung Vitamine mit in die Schule oder in den Kindergarten und im Endeffekt ist das ja auch mehr Zucker als sonst was. Aber was so den Obstanteil angeht, da sehen wir in den Supermärkten immer wieder sehr plakativ auf diesen Deckeln stehen, wie viel Obst, wie viel Power da angeblich drin ist. Wie viel echtes Obst steckt denn eigentlich in so einem Früchtejoghurt oder Fruchtjoghurt drin, Alex?
Ja, Thorsten, ich glaube, wir kennen ja alle dieses wunderschöne, tolle Bild, was man aus der Werbung kennt. Wir wollen jetzt keine Marken nennen, aber wo die nette, ältere, gemütliche Bäuerin da sitzt, hat so eine Schüssel in der Hand und rührt mit ihrem Holzlöffel da drin die frischen Erdbeeren in ihren Joghurt rein. Also ich glaube, jeder hat ja dieses Bild vor Augen und hat vielleicht auch schon den Markennamen im Kopf, was das dann so Wunderschönes dort zusammengerührt wird. Aber jetzt mal ein kleines Quiz, Thorsten. Was meinst du denn, wie viel Fruchtanteil prozentual muss so ein Joghurt haben, dass ich ihn offiziell Fruchtjoghurt nennen darf? Wie viel muss davon Frucht sein?
Also ich glaube, das muss tatsächlich nur ganz wenig sein, damit ich es draufschreiben könnte. Ich würde jetzt mal sagen, boah, ich schieße jetzt mal ins Blaue, 10%?
Noch nicht mal.
Echt nicht?
Nein. Wenn du es offiziell Fruchtjoghurt nennen möchtest, brauchst du nur 6% Fruchtanteil.
Autsch.
6%. Heißt, der Rest kann irgendein Murks sein. Bedeutet, selbst die 6% müssten auch nicht mal gut sein, weil ja auch die aus irgendeinem Fruchtmark, Fruchtsaftkonzentrat sein könnten, irgendeiner Fruchtzubereitung, also mit Zusatzstoffen wie Zuckerverdickungsmittel. Bedeutet, die meisten liegen unter 10%, es reicht aber gesetzlich 6%. Und dann weißt du automatisch, okay, der Obstanteil ist jetzt eher symbolisch. Also da möchte ich auch wirklich jedem raten, lieber den gesunden Naturjoghurt, den Skier oder was auch immer kaufen und dann ein paar Blaubeeren nehmen, die da reinzuschmeißen, ist 1000-mal gesünder, ist auch für den Körper wesentlich besser, weil der hat dann noch was zu verdauen, was zu verstoffwechseln, hat möglicherweise auch noch ein paar Ballaststoffe. Also das ist ein lustiger Mythos und diese Verpackung alleine lügt ja schon, wenn da schon 5 Erdbeeren drauf sind, weil dafür musst du vielleicht 1 oder 2 Erdbeeren sterben, um so einen Joghurt herzustellen und der Rest sind dann irgendwelche Aromen.
Also es wird viel, viel rumgemogelt im Marketing, um uns natürlich dazu zu verleiten, die schönen Sachen zu kaufen, die ja zum Teil auch wirklich echt lecker sind, aber das hat ja nicht unbedingt was mit dem richtigen Fruchtanteil zu tun. Die Öle, das war ganz oft Thema im Podcast im Jahr 2025. Auch da haben wir verschiedene Folgen zu gemacht, wie sich Öle positiv auf die Gesundheit auswirken. Ihr wisst alle, dass wir immer wieder die mediterrane Ernährungsweise oder die Mittelmeerdiät im Podcast thematisiert haben, weil gesunde Öle extrem gut sind für die Langlebigkeit, also Stichwort Longevity. Wir hatten einmal die Frage gezielt zum Kokosöl, weil da nämlich eine Hörerin wissen wollte, ob Kokosöl ein gesundes Fett für Herz- und Kreislauffunktion ist.
Ja, super spannendes Thema, weil das ist auch ein bisschen komplexer. Ich probiere das mal so einfach wie möglich runterzubrechen. Es wird nämlich im Moment extrem gehypt. Das sieht man in so ganz vielen Instagram-Stories, in Beiträgen, wo es immer mehr darum geht, ja, zurück zur Natur, nehmt Kokosöl und nicht irgendwelche verarbeiteten Fette oder ähnliches. Was hat es damit auf sich? Kokosöl besteht zu ca. 80% aus gesättigten Fettsäuren. Das muss man erstmal vorweg schicken. Das sind sogenannte mittelkettige Triglyceride. Es gibt auch noch diese anderen Varianten, das heißt zum Beispiel langkettige gesättigte Fettsäuren. Wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen. Was aber dafür wichtig ist, jede Form von gesättigter Fettsäure sorgt erstmal für ein erhöhtes Risiko bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herzinfarkt, Schlaganfall, alles was damit in Verbindung gebracht wird, weil sie diesen LDL-Cholesterinspiegel, also die schlechte Cholesterin, erhöhen. Was hat jetzt aber dazu geführt, dass man denkt, okay, das könnte ja gesund sein? Man hat nämlich in Studien herausgefunden, dass Kokosöl zum Teil auch ein bisschen, ich wiederhole, ein bisschen von dem Guten, von den HDL, auch erhöht und nicht nur den LDL, also schlechte Cholesterin, nach oben treibt. Dann haben wir halt ganz viele das marketingtechnisch komplett ausgenutzt und haben gesagt, ey, das ist richtig gut. Man weiß aber, das ist nichts im Vergleich zu vielen ungesättigten Pflanzenölen, also wie dem klassischen Olivenöl, Rapsöl, Leinöl. Es kann damit überhaupt nicht mithalten. Und bloß weil es ein bisschen auf das eine Konto einzahlt, das andere Konto aber komplett leer raubt, hast du davon gar nichts. Und ich glaube persönlich, Thorsten, das Thema hält sich nur so gut wegen dieses Ölziehens. Sagt dir das noch was?
Ja, das sagt mir was. Also, ne, wo man so schön in den Mund zieht und dann so ein bisschen damit ja nicht gurgelt, aber wirklich so richtig zieht, durch die Zähne zieht, durch die Mundschleimhaut. Also so volles Programm eigentlich. Ne?
Genau, weil dafür ist es nämlich wirklich gut, weil Kokosöl nämlich zum Beispiel sowas enthält wie Laurinsäure. Das ist halt extrem gut, wenn man das zum Beispiel Probleme hat mit so Zahnzwischenräumen oder ähnlichem, dann dieses Ölziehen zu machen, also das da durchzuziehen für so 5 Minuten, 10 Minuten. Und ich glaube, daher denken ganz viele Leute noch, dass das super wäre, aber nicht, wenn es erstmal im Körper ankommt. Also im Mund super, im Magen, geht so.
Okay. Das Thema Rohkost. Immer wieder totaler Hype in den sozialen Medien, in irgendwelchen Dokus oder in Internetblogs soll ja so der kürzeste Weg zur Gesundheit sein. Also das Essen nicht kochen, sondern lieber Rohkost, weil es die ursprünglichste Form des Essens sei und die gesündeste, heißt es immer wieder. Und in dem Zusammenhang hatten wir auch in diesem Jahr über verschiedene Gar- und Kochmethoden schon gesprochen, hatten auch meinen Experten im Podcast zu Gast, der nochmal erklärt hat, mit welchen modernen Geräten das besonders gut gelingt, dass die Vitamine im Essen bleiben. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, ist die Rohkost denn grundsätzlich gesünder als ein gekochtes Essen?
Ja, ist ja auch so ein wirklicher Hardcore-Trend, wo man sieht, okay, nur noch Rohkost, es wird nichts mehr zubereitet, nichts mehr wird erwärmt, alles nur noch komplett vom Feld auf den Teller. Thorsten, wenn du jetzt schätzen müsstest, was meinst du denn? Ist Rohkost besser oder ist gekocht besser? Was meinst du, was wäre der heilige Gral?
Also ich glaube schon, dass in Rohkost der größte Anteil an Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien drin bleibt. Beim Kochen, glaube ich, kommt es einfach darauf an, wie ich das mache. Also wenn ich zum Beispiel Gemüse nehme und das dünste, ist es ja eine schonende, garende Methode. Und ich glaube, da bleibt auch relativ viel enthalten einfach. Also ich könnte jetzt nicht nur roh essen, würde aber bei der Zubereitung oder beim Kochen auf die Methode achten.
Ja, sehr gute Antwort. Sehr, sehr gut. Sowohl inhaltlich als auch sehr diplomatisch. Aber am Ende des Tages, das was ja lustig ist, wenn du dir vorstellst, was sagen so die einzelnen Gesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist am besten am Tag 400 Gramm Gemüse, davon 200 Gramm gekocht und 200 Gramm roh. Das bedeutet nämlich auch schon automatisch dann, weil beides ist gut. Wenn man sich das nämlich überlegt, Rohkost enthält natürlich oft viele hitzeempfindliche Vitamine, so ein B-Vitamin, C-Vitamine, die einfach beim Kochen verloren gehen können. Aber gleichzeitig natürlich, was passiert, wenn ich etwas zubereite und koche, kann natürlich auch die Bioverfügbarkeit von bestimmten Nährstoffen verbessert werden. Und deshalb, um mal so ein paar Beispiele zu haben, wenn du jetzt zum Beispiel die Karotte hast, hast du da im rohen Zustand Beta-Carotin drin, ungefähr so vielleicht 10 Milligramm. Das Schöne ist, wenn du das Ganze kochst, hast du die Bioverfügbarkeit verdreifacht. Würdest du sagen, okay, wäre cool, das Ganze zu erhitzen. Ist eine schlaue Variante. Bei der Tomate zum Beispiel mit dem Lycopin wäre auch eine Variante, wo du sagen würdest, hey, ich habe das Ganze erhitzt, habe ich auch die doppelte Bioverfügbarkeit, weil die Hitze einfach die Struktur verändert. Aber du hast natürlich auch zum Beispiel solche Prozesse, nehmen wir mal Spinat. Isst du das Ganze roh, hat das relativ viel Vitamin C, hast es zubereitet, sinkt das Vitamin C. Aber gleichzeitig, wenn du Spinat roh isst, hast du sehr viel Oxalsäure, das ist schlecht für Kalzium- und Eisenaufnahme. Hast du es zubereitet, sinkt die Oxalsäure, Mineralstoffe werden besser verfügbar. Also allein durch diesen verwirrenden Satz, mit dem ich euch extra verwirren wollte, merkt ihr schon, es gibt kein richtig und falsch. Weil es wird einfach mal, um es ganz diplomatisch auszudrücken, das Lebensmittel wird verändert. Und deshalb sollte ich beide Komponenten haben. Man kann nicht pauschal sagen, es ist roh besser oder es ist zubereitet besser. Beide Varianten sind für uns wichtig und deshalb probiert mal immer im Wechsel, ich sag's mal ganz banal, die Hälfte roh und die Hälfte gekocht zu essen.
Wir bekommen ja immer so ein Ranking, welche Themen besonders gut bei euch ankommen. Und wir haben eine Folge gemacht in diesem Jahr zum Thema Kaffee und wie Koffein denn wirkt. Und das war hochspannend, wie oft die und wie schnell die runtergeladen wurde, weil Koffein ja schon sowas ist, was uns, glaube ich, alle oder zumindest die meisten von uns tagtäglich begleitet. Ob als Starter in den Tag oder der erste Kaffee auf der Arbeit oder die Kaffeepause mit Kolleginnen und Kollegen. Aber Koffein hat ja nun auch mal die Eigenart, dass es unterschiedlich wirkt bei den Menschen. Das kann mit der Genetik zusammenhängen, es kann mit den Hormonen zusammenhängen, darüber hatten wir schon gesprochen. Aber wieso ist das eigentlich so, Alex? Oder ist es tatsächlich so, dass Koffein doch eine sehr besondere Art hat, bei den Menschen zu wirken oder dass es wirklich auffällig anders wirkt?
Ja, das ist ein super interessanter Aspekt, weil das ja auch jeder Mensch in Deutschland berichtet. Und ganz viele Deutsche trinken ja auch Kaffee und trotzdem sagt jeder was anderes. Der eine sagt, ich darf nach 14, 15 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Und der andere trinkt jeden Abend Espresso und sagt, ich merke nichts. Also das ist ja ein ganz großes, weites Feld. Und es hängt eigentlich nur an einer Sache, nämlich an einem Enzym. Die CYP, so heißt das, ist ein bisschen komplexer, aber worum es geht letztendlich, es sorgt nämlich für den Abbau von Koffein in der Leber und darum, wie schnell das Ganze geht. Und es gibt quasi schnelle Koffeinabbauer und langsame. Das heißt, die einen bauen das Molekül relativ schnell ab und die anderen sehr, sehr langsam. Bedeutet auch, es hängt davon ab, wie du dann darauf reagierst. Das heißt, bei dem einen gibt es dann vielleicht so Nervosität, Schlafprobleme. Der andere ist einfach nur wach und hat ein Gefühl von gesunder Aufmerksamkeit. Und das heißt, die Genetik ist schon mal ein entscheidender Faktor. Und dann kommt natürlich alles dazu, Thorsten, was dein Leben ausmacht. Also wie die Gewöhnung, wie oft trinkst du, wie regelmäßig trinkst du Kaffee, dein Körpergewicht, Alter, Geschlecht, dein Hormonstatus, nimmst du irgendwelche Medikamente. Und deshalb ist am Ende des Tages Koffein etwas super Individuelles und man kann gar nicht pauschal sagen, bei dem einen wirkt es so, beim anderen wirkt es so. Und deshalb ist es wirklich ein krasser Unterschied und das muss jeder für sich selber herausfinden, wie nun seine einzelne genetische Struktur ist und wie er sein Leben so gestaltet mit Koffein, dass er nachts auch noch schlafen kann.
Ich erinnere mich daran, dass meine Oma früher oft selbst Brot gebacken hat. Also wir machen das auch hin und wieder mal und ich finde es immer mega lecker. Und wir wissen alle, das Brot ist so des Deutschen liebstes Kind, was sehr viel und sehr gerne gefuttert wird. Und ich finde immer so gerade frisch gebackenes Brot, es duftet nicht nur gut, da schmeckt ja auch richtig gut, wenn es noch so ein bisschen warm ist. Aber auch da gibt es viele verschiedene Meinungen, vielleicht auch Mythen, was die Bekömmlichkeit von einem frisch gebackenen Brot angeht. Die einen sagen, das ist viel besser als irgendwie ein Brot, was schon 2-3 Tage rumliegt. Andere sagen, nee, also ich esse lieber das Brot, wenn es schon abgekühlt ist, vielleicht auch erst ein paar Stunden danach oder am nächsten Tag, weil das vertrage ich besser. Wie sieht es denn da in Sachen Bekömmlichkeit aus? Ist frisch gebackenes Brot besser oder schlechter verträglich als ein, ich sag mal, abgekühltes Brot?
Ja, also wir müssen eigentlich zwei Aspekte beachten. Erstmal, was die Bekömmlichkeit angeht. Was die Bekömmlichkeit angeht, ist es relativ einfach, weil ein frisch gebackenes Brot enthält halt mehr freie oder man nennt das wissenschaftlich ungelagerte Stärke und die kann vom Körper relativ einfach verstoffwechselt werden. Ich möchte aber trotzdem unbedingt gerne eine Lanze brechen für das etwas ältere Brot, weil es passiert ein entscheidender Aspekt. Es entsteht nämlich eine Form von Stärke durch Retrogradation. Das heißt einfach nur, es bildet sich eine Form von resistenter Stärke. Was ist das? Das ist eine, die im Dünndarm nicht verdaut wird, sondern im Dickdarm fermentiert wird. Und wer uns häufiger zugehört hat in diesem Jahr, weiß halt, das sorgt dafür, dass meine kleinen Ballaststoffe perfekt für meine Darmbakterien ein Top-Tool sind, um die Verdauung zu fördern. Deshalb würde ich unbedingt Leuten raten, nicht immer nur auf das frische Brot zurückzugreifen, sondern auch etwas zu nehmen, was vielleicht mal 1-2 Tage älter ist, weil ich dadurch einfach so eine Art, nennen wir es mal, ballaststoffähnlicher Wirkung habe und das ist halt extrem gut für mein Mikrobiom. Deshalb bin ich ein Freund von älterem Brot, wenn ihr es gut verstoffwechseln könnt.
Das Thema Magnesium, auch immer wieder heiß diskutiert, auch bei Instagram anhand von vielen Fragen und du hast ja immer fleißig geantwortet auf die Anliegen unserer Hörerinnen und Hörer. Da ging es ja ganz oft darum, wann man am besten Magnesium, wenn man supplementieren möchte, zu sich nimmt, ob das morgens besser ist oder vielleicht auch lieber abends, bevor man ins Bett geht. Auch da scheint es ja unterschiedliche Wirkungsweisen zu geben bei den Menschen. Was außer Frage steht, Magnesium wirkt entspannend für die Muskulatur, für unseren Körper. Ja, also das habe ich auch gelernt. Ich dachte auch immer früher, es wäre eher so, um gut in den Tag zu starten, aber habe auch gelernt, nee, es trägt auch zu so einer Ruhe bei oder zur Entspannung der Muskeln. Wie sieht's denn da aus? Wirkt das bei jedem Menschen gleich oder ist es da vielleicht ähnlich wie beim Koffein, Alex, dass man sagt, das hängt schon so ein bisschen mit der Genetik oder mit anderen individuellen Eigenschaften zusammen?
Ja, es wirkt in einer gewissen Art und Weise gleich. Es hängt aber von zwei wichtigen Faktoren ab. Erstmal ist es wichtig, habe ich davon genug oder habe ich davon zu wenig? Weil dann habe ich natürlich noch meinen Unterschied, ob ich damit ausreichend versorgt bin und es dann supplementiere oder ob ich unzureichend versorgt bin. Was dabei wichtig ist zu wissen, Erstmal, ich glaube, die Effekte hast du gerade eben schon reingeworfen, Thorsten. Was es mit unserem Nervensystem macht, dass es für die Muskelentspannung sorgt, es wirkt gegen Muskelkrämpfe, es kann Nervosität lindern, es kann Schlafstörungen lindern. Das ist alles belegt und bewiesen, das ist super. Ich glaube, dass was wichtig ist zu verstehen ist, dass es von Magnesium extrem viele Varianten gibt. Und das ist eigentlich dann letztendlich der Unterschied, der dafür sorgt, was macht es mit mir? Nur mal ein paar einfache Beispiele. Wenn du ein Magnesiumcitrat nimmst, ist das gut bioverfügbar, sorgt bei einigen Menschen aber eher leicht abführend, also kann Magen-Darm-Trakt ein bisschen in Wallung bringen. Nimmst du ein Bisglycinat, ist das super gut, ist sehr gut beruhigend bei Stress, bei Muskelspannung. Nimmst du ein Treonat, ist das perfekt, um den Kopf zu entspannen, also um ein bisschen runterzukommen, wenn man viel Stress hat. Also du merkst schon, Thorsten, worauf ich hinaus will. Es macht unglaublich viel an Input oder an Impact, an welche Art und Weise ich es chemisch gebunden habe. Das heißt, wenn ihr da irgendetwas nehmen wollt, schreibt uns gerne, wenn ihr da unsicher seid, was ihr kaufen sollt, weil Magnesium ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, wie ich das herstelle und was ich da supplementiere. Das ist bei anderen Sachen nicht so super wichtig, bei Magnesium macht es aber krasse Unterschiede, wie es am Ende auch in eurem Körper wirkt.
Wir haben ja eben schon über die nette oder nicht so nette Bäuerin gesprochen, die mit ihrem Holzlöffel angeblich tolle Erdbeeren ins Joghurt rührt. Auch da ist wieder so ein schönes Bild irgendwie zerstört worden in meinem Kopf. Aber gut, heute die Holzhammer-Methode, glaube ich, hier. Machen wir da in der Reihe nochmal weiter, Alex. Denn es gibt ja ganz oft auf den Verpackungen oder auf den, ja nicht auf der Zutatenliste, aber es ist ja meistens dann immer so in Werbeslogans im Radio oder Fernsehen der Fall. Da steht dann dabei mit natürlichen Aromen. Das erzeugt natürlich erstmal psychologisch bei uns Konsumierenden den Eindruck, ui, das muss ja gut sein, wenn es so natürlich ist von Aromen. Aber letztendlich würde ich jetzt mal vermuten, das ist auch nur ein Marketing-Gag.
Ja, definitiv. Zumindest erstmal, was den Begriff angeht, ist es erstmal kein Marketing-Gag, weil natürlich Aromen heißt, es muss halt wirklich aus pflanzlichen oder tierischen Ausgangsstoffen gewonnen werden. Das heißt es. Wie das gewonnen wird, ist aber erstmal egal. Das heißt, ob das denn jetzt irgendein Prozess ist, wie eine Extraktion, eine Destillation, eine Fermentation, das ist erstmal komplett egal und es ist auch egal, woraus. Also du könntest auch das Orangenaroma aus anderen Zitrusfrüchten gewinnen. Das wäre erstmal egal, wenn es dir nur darum geht. Es muss nicht unbedingt auch die Frucht sein, nur mal um so ein lustiges Beispiel zu nehmen. Was aber wichtig ist dabei zu wissen, jetzt denken natürlich viele, oh, jetzt ist ja total cool, dann kommt ja quasi die ganze Essenz aus der Frucht in mein Lebensmittel rein. Leider nein. Wir haben uns jetzt nämlich mal anschaut, was passiert mit Nährstoffen in diesem Herstellungsprozess. Und wenn ich die so krass herstelle, um dann daraus irgend so ein Aromapulver zu machen, zum Beispiel alle Vitamine, die Hitze, Licht, Sauerstoff empfindlich sind, gehen bei solchen Sachen wie Destillation, Extraktion eigentlich nahezu komplett verloren. Das heißt, die sind schon mal weg. Mineralstoffe sind halt in festen Pflanzenbestandteilen drin, bedeutet, sind im Aroma nicht mehr enthalten, also Mineralstoffe auch tschüss. Und jegliche Form von Enzymen, sobald ich da Hitze draufbringe, krassen pH-Wert ändere, das lange lagere, denaturiere, also so als Trockenpulver herstelle und ähnliches, sind Enzyme auch tot. Also natürliche Aromen haben vielleicht einen etwas schöneren Geschmack im Vergleich zu künstlichen Aromen. Das kann man vielleicht durchgehen lassen und dadurch sind sie vielleicht ein bisschen netter, aber enthalten nichts Gesundheitsförderliches mehr. Also wirklich gar nichts. Ist eine schöne Idee, bringt euch aber nichts.
Okay. Mehrere hundert Tipps habt ihr von uns bekommen. 5 pro Podcast-Folge in 2025. Wir können jetzt mal gerade hochrechnen. 52 Wochen, das sind 260. Alex, habe ich richtig gerechnet?
Yep, genau.
260 Tipps, alleine durch die Podcast-Folge, die ihr jeden Samstag in Gesund gefragt bekommt, plus natürlich diesen ganzen Tipps, die ihr dann bei Insta bekommt, wenn ihr Fragen an Alex schickt. Und diese Tradition halten wir natürlich auch im neuen Jahr bei. Jetzt haben wir nochmal die 5 Tipps für deine Gesundheit mit Best of 2025, die aber natürlich auch ein Anreiz sein sollen, im kommenden Jahr genauso gut und gesund durchzustarten.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, Eiweißzufuhr beachten. Denn ich möchte euch unbedingt anhalten, auf mehr als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Und macht euch dort bitte keine Gedanken. Wenn ihr keine großartigen Nierenprobleme habt oder Diabetes, seid ihr damit ganz sicher auf einer ganz entspannten Seite, dass ihr niemals Eiweiß großartig überdosiert würdet. Tipp Nummer 2, der gesunde Honig. Ich kann total verstehen, dass ihr den toll findet. Ist auch ein natürlicher Süßstoff und ist vielleicht auch ein bisschen geschmacklich besser. Oder ihr sagt, ich spare mir noch 10% der Kalorien, aber es macht leider wirklich keinen riesigen Unterschied zu Zucker. Deshalb gerne den Honig weiterverwenden, aber es tut mir leid, wenn ich euch den heute entzaubern musste. Tipp Nummer 3, Nüsse als Snacks. Ja, Nüsse sind natürlich sehr, sehr fettig, aber wie wir vorhin gelernt haben, sie enthalten nur ca. 70% der Kalorien von den Fetten, weil die nicht letztendlich alle im Körper auch ankommen. Bedeutet, der Körper kann sie aufgrund der Zellmatrix nicht komplett verstoffwechseln und deshalb habt ihr dabei vielleicht ein etwas besseres Gefühl, als wenn ihr zu Chips oder ähnlichen sehr leichten, einfachen Fetten greift. Tipp Nummer 4, der Fruchtjoghurt. Ja, ich kann das total verstehen, wenn das auch so eine schöne Verpackung ist und wir alle an das tolle romantische Bild denken. Aber es ist leider überhaupt nicht so. Die meisten enthalten nur 6-7% Fruchtanteil. Also lieber den klassischen Naturjoghurt und ein bisschen Obst reinschmeißen. Kann auch gern TK sein, also Tiefkühl. Bin ich vollkommen fein mit. Viel besser als jeder kaufbare Fruchtjoghurt. Und Tipp Nummer 5. Rohkost oder gekochtes Gemüse. Es gibt kein richtig und falsch, deshalb gerne beides. Also wirklich 50-50, achtet auf genügend Rohkost, freut sich euer Magen sehr gut drüber, weil noch alle hitzeempfindlichen Vitamine enthalten sind, aber genauso freut er sich über gekochtes Gemüse, weil dann viele Sachen freigesetzt werden, die der Körper vorher nicht nutzbar machen könnte. Deshalb achte bitte unbedingt auf beides.
Wie immer auf den Punkt gebracht. Und ich möchte noch einen draufsetzen am Ende und euch gerne nochmal motivieren, genauso weiterzumachen, wie ihr im vergangenen Jahr aufgehört habt, nämlich ganz rege an Instagram, Podcast Gesund gefragt zu schreiben. Eure Fragen, eure Anregungen, vielleicht auch Ideen für Themen, die ihr unbedingt mal von uns beiden im Podcast hören möchtet, tut das bitte. Instagram, Podcast Gesund gefragt, folgt uns da. Die Antwort folgt prompt. Und nochmal der Hinweis, wir kriegen immer sehr viele schöne und herzliche Kommentare, auch bei Spotify. Darüber freuen wir uns mega. Aber da zu antworten ist aufgrund der Menge der Nachrichten oft schwierig und auch, weil da meistens keine Klarnamen stehen. Also wohin sollen wir da die Antworten schicken? Also von daher bitte direkte Fragen, Podcast Gesund gefragt. So, und jetzt habt eine schöne Zeit. Bleibt uns weiterhin treu. Wir freuen uns auf die nächsten 12 Monate mit euch. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.